Teil Fix und Fertig. Fix und Fertig war lange Zeit Soldat gewesen. Weil aber der Krieg ein Ende hatte und nichts mehr zu tun war, als einen und alle Tage dasselbe, nahm er seinen Abschied und wollte Lakai bei einem großen Herrn werden. Da gab's Kleider mit Gold besetzt, viel zu schaffen und immer was Neues. Also machte er sich auf den Weg und kam an einen fremden Hof, da sah er einen Herrn, der in seinem Garten spazieren ging. Fix und Fertig besann sich nicht lang, trat frisch auf ihn zu und sagte, »Mein Herr, ich suche Dienste bei einem großen Herrn. Sind's Eure Majestät selbst? So ist mir's am liebsten. Ich kann und weiß alles, was dazugehört, kurz und lang, wie's befohlen wird.« Der Herr sagte, »Recht, mein Sohn, das wär mir lieb. Sag an, was ist dann jetzt mein Verlangen?« Fix und Fertig, ohne zu antworten, drehte sich um, lief eilend und brachte eine Pfeife und Tabak.
»Recht, mein Sohn, du bist mein Bedienter. Aber nun gebe ich dir auf, mir die Prinzessin Nomini zu schaffen, die schönste auf der Welt. Die will ich zu meiner Gemahlin haben.«
»Wohlan«, sagte Fix und Fertig. »Das ist mir ein kleines. Sie sollen Eure Majestät bald haben. Geben Sie mir nur eine Chaise, bespannt mit Sechsen, einen Leibkutscher, Heiducken, Laufer, Lakaien, Koch und einen fälligen Staat, mir selbst aber fürstliche Kleider, und jeder Mann muss meinen Befehlen gehorchen.« Nun fuhren sie ab. Der Herr Bedienter saß in der Kutsche, und es ging immer dem glücklichen Hof zu, wo die schöne Prinzessin war. Als die Chaussee zu Ende war, fuhren sie ins Feld hinein und kamen bald vor einen großen Wald, der war voll von vielen tausend Vögeln. Da war ein grausamer Gesang, prächtig, in die blaue Luft hinein.
»Halt, halt«, rief der Fix und Fertig, »die Vögel nicht gestört. Die preisen ihren Schöpfer und wollen mir wieder einmal dienen, linksum.«
Der Kutscher musste also umdrehen und um den Wald herumfahren. Danach währte es nicht lang, so kamen sie an ein großes Feld. Da saßen an die 1000 Millionen Raben, die schrien nach Speise überlaut.
»Halt, halt«, rief der Herr Fix und Fertig, »bind eins von den vordersten Pferden los, führ's aufs Feld und stich's tot, dass die Raben gespeist werden. Die sollen meinetwegen keinen Hunger leiden.«
Nachdem die Raben gesättigt waren, ging die Reise weiter, und sie kamen an ein Wasser. Darin war ein Fisch, der klagte erbärmlich,
»Um Gottes Willen, ich habe keine Nahrung in diesem schlechten Sumpf. Setzt mich in ein fließendes Wasser, dafür will ich euch einmal gegendienen.«
Ehe er noch ausgeredet, hatte Fix und Fertig »Halt, halt« gerufen und meinte, »Koch, nimm ihn mit in die Schürze, Kutscher, fahr zu nach einem fließenden Wasser.« Und Fix und Fertig stieg selber aus und setzte ihn hinein, dass der Fisch vor Freude mit dem Schwanze schlug. Herr Fix und Fertig sprach, »Lasst nun die Pferde rasch laufen, dass wir zu Abend noch an Ort und Stelle sind.« Als er in der königlichen Residenz anlangte, fuhr er gerade nach dem besten Gasthof. Der Wirt und alle seine Leute kamen heraus, empfingen ihn aufs Beste und meinten, ein fremder König sei angekommen. Und es war doch nur ein Herr Bedienter. Fix und Fertig aber ließ sich gleich bei dem königlichen Hofe anmelden, suchte sich beliebt zu machen und hielt um die Prinzessin an.
»Mein Sohn«, sagte der König, »dergleichen Freier sind schon viele abgewiesen worden, weil keiner hat ausrichten können, was ich ihnen auferlegt hatte, um meine Tochter zu gewinnen.«
»Wohlan«, sprach Fix und Fertig, »geben Eure Majestät mir nur etwas Rechtes auf.«
Der König sagte, »Ich habe ein Viertel Mohnsamen säen lassen. Kannst du mir denselben wieder herbeischaffen, dass kein Korn fehlt, so sollst du die Prinzessin für deinen Herrn haben.«
»Hoho«, dachte Fix und Fertig, »das ist ein geringes für mich.«
Nahm darauf ein Maß, Sack und schneeweiße Tücher, ging hinaus, und die letzten bereitete er neben das besäte Feld hin. Gar nicht lange, da kamen die Vögel, die im Walde bei ihrem Singen nicht waren, verstört worden, und lasen den Samen Körnchen für Körnchen auf und trugen ihn auf die weißen Tücher. Als sie alles aufgelesen hatten, schüttete es Fix und Fertig zusammen in den Sack, nahm das Maß unter den Arm, ging zu dem König und maß ihm seinen gesäten Samen wieder zu. Gedachte nun, die Prinzessin wäre schon sein, aber gefehlt.
»Noch eins, mein Sohn«, sagte der König, »meine Tochter hat einstmals ihren goldenen Ring verloren. Denselben musst du mir erst wieder schaffen, ehe du sie bekommen kannst.«
Fix und Fertig machte sich keine Sorgen. »Lassen Eure Majestät mir nur das Wasser und die Brücke zeigen, wo der Ring verloren worden, so soll er bald herbeigeschafft sein.« Als er hinabgebracht war, sah er hinab. Da schwamm der Fisch herzu, den er auf seiner Reise in den Fluss gesetzt hatte, streckte den Kopf in die Höhe und sagte,
»Warte einige Augenblicke, ich fahre hinunter. Ein Wallfisch hat den Ring unter der Floßfeder, da will ich ihn holen.«
Kam auch bald wieder und warf ihn ans Land. Fix und Fertig brachte ihn zum König, dieser aber antwortete,
»Nun noch eins. In jenem Walde ist ein Einhorn, das hat schon vielen Schaden getan. Wenn du das töten kannst, dann ist nichts mehr übrig.«
Fix und Fertig bekümmerte sich auch hier nicht groß, sondern ging geradezu in den Wald. Da waren die Raben, die er einmal gefüttert, und sprachen,
»Noch eine Weile Geduld, jetzt liegt das Einhorn und schläft, aber nicht auf der Schälenseite. Wenn es sich herumdreht, dann wollen wir ihm das eine gute Auge, das er hat, auspicken. Dann ist es blind und wird in seiner Wut gegen die Bäume rennen und mit seinem Horn sich festspießen. Dann kannst du es leicht töten.«
Bald wälzte sich das Tier ein paar Mal im Schlaf herum und legte sich auf die andere Seite. Da flogen die Raben herunter und hackten ihm sein gesundes Auge aus. Wie es die Schmerzen empfand, sprang es auf und rannte unsinnig im Wald herum. Bald auch hatte es sich in eine dicke Eiche festgerannt. Da sprang Fix und Fertig herbei, hieb ihm den Kopf ab und brachte ihn dem König. Dieser konnte nun seine Tochter nicht länger versagen, und sie ward dem Fix und Fertig übergeben, der sich gleich in vollem Staat, wie er gekommen war, mit ihr in die Kutsche setzte, zu seinem Herrn fuhr und ihm die liebevolle Prinzessin brachte. Da ward er wohl empfangen und in aller Pracht Hochzeit gehalten, und Fix und Fertig wurde sein erster Minister. Ein jegliches in der Gesellschaft, wo dies erzählt wurde, wünschte auch bei dem Vergnügen zu sein. Eins wollte Kammerjungfer, das andere Garderobenmädchen werden, dafür wollte einer Kammerdiener und der andere Koch werden. Und so weiter. Der Tod und der Gänsehirt. Es ging ein armer Hirt an dem Ufer eines großen und ungestümen Wassers, hütend einen Haufen weißer Gänse. Zu diesem kam der Tod über Wasser und wurde von dem Hirten gefragt, wo er herkomme und wo er hin wolle. Der Tod antwortete, dass er aus dem Wasser komme und aus der Welt wolle. Der arme Gänsehirt fragte ferners, wie man doch aus der Welt kommen könne. Der Tod sagte, dass man über das Wasser in die neue Welt müsse, welche jenseits gelegen. Der Hirt sagte, dass er dieses Lebens müde, und bat den Tod, er solle ihn jetzt mit übernehmen. Der Tod sagte, dass es noch nicht die Zeit sei, und er hätte jetzt sonst zu verrichten. Es war aber unferne davon ein Geizhals. Der trachtete bei nachts auf seinem Lager, wie er doch mehr Geld und Gut zusammenbringen möge. Den führte der Tod zu dem großen Wasser und stieß ihn hinein. Weil er aber nicht schwimmen konnte, ist er zugrunde gesunken, bevor er an das Ufer kommen konnte. Seine Hunde und Katzen, so ihm nachgelaufen, sind auch mit ihm ersoffen. Etliche Tage hernach kam der Tod auch zu dem Gänsehirten, fand ihn fröhlich singen und sprach zu ihm,
»Willst du nun mit?«
Er war willig und kam mit seinen weißen Gänsen wohl hinüber, welche alle in weiße Schafe verwandelt worden. Der Gänsehirt betrachtete das schöne Land und hörte, dass die Hirten der Arten zur Königin würden. Und indem er sich recht umsah, kamen ihm die Erzhirten Abraham, Isaac und Jakob entgegen, setzten ihm eine königliche Krone auf und führten ihn in der Hirten Schloss, all da er noch zu finden ist. Herr Korbes. Es war einmal ein Hühnchen und ein Hähnchen, die wollten zusammen eine Reise machen. Da baute das Hähnchen einen schönen Wagen, der 4 rote Räder hatte, und spannte 4 Mäuschen davor. Das Hühnchen setzte sich mit dem Hähnchen auf, und sie fuhren miteinander fort. Nicht lange so begegnete ihnen eine Katze, die sprach,
»Wo wollt ihr hin?«
Hähnchen antwortete,
»Als hinaus, nach des Herrn Korbes seinem Haus.« »Nehmt mich mit«,
sprach die Katze. Hähnchen antwortete,
»Recht gerne, setz dich hinten auf, dass du vorn nicht herabfällst. Nehmt euch wohl in Acht, dass ihr meine roten Räderchen nicht schmutzig macht. Ihr Räderchen schweift, ihr Mäuschen pfeift, als hinaus, nach des Herrn Korbes seinem Haus.«
Danach kam ein Mühlstein, dann ein Ei, dann eine Ente, dann eine Stecknadel und zuletzt eine Nähnadel. Die setzten sich alle auf den Wagen und fuhren mit. Wie sie aber zu des Herrn Korbes Haus kamen, so war der Herr Korbes nicht da. Die Mäuschen fuhren den Wagen in die Scheune, das Hühnchen flog mit dem Hähnchen auf eine Stange, die Katze setzte sich in den Kamin, die Ente in die Bornstange, das Ei wickelte sich ins Handtuch, die Stecknadel steckte sich ins Stuhlkissen, die Nähnadel sprang aufs Bett mitten ins Kopfkissen und der Mühlstein legte sich über die Türe. Da kam der Herr Korbes nach Haus, ging an den Kamin und wollte Feuer anmachen, da warf ihm die Katze das Gesicht voll Asche. Er lief geschwind in die Küche und wollte sich abwaschen, da spritzte ihm die Ente Wasser ins Gesicht. Er wollte sich an dem Handtuch abtrocknen, aber das Ei rollte ihm entgegen, zerbrach und klebte ihm die Augen zu. Er wollte sich ruhen und setzte sich auf den Stuhl, da stach ihn die Stecknadel. Er geriet in Zorn und warf sich aufs Bett. Ach, aber wie er den Kopf aufs Kissen niederlegte, stach ihn die Nähnadel, so dass er aufschrie und ganz wütend in die weite Welt laufen wollte. Wie er aber an die Haustür kam, da sprang der Mühlstein herunter und schlug ihn tot. Ja, der Herr Korbes muss ein recht böser Mann gewesen sein.
Der gestohlene Heller. Es saß einmal ein Vater mit seiner Frau und seinen Kindern mittags am Tisch, und ein guter Freund, der zum Besuch gekommen war, aß mit ihnen. Und wie sie so saßen und es 12 Uhr schlug, da sah der Fremde die Tür aufgehen und ein schneeweiß gekleidetes, ganz blasses Kindlein hereinkommen. Es blickte sich nicht um und sprach auch nichts, sondern ging geradezu in die Kammer nebenan. Bald darauf kam es zurück und ging ebenso still wieder zur Türe hinaus. Am 2. und am 3. Tag kam es auf eben diese Weise. Da fragte endlich der Fremde den Vater, wem das schöne Kind gehörte, das alle Mittag in die Kammer ginge.
»Ich habe es nicht gesehen«, antwortete der, »und wüsste auch nicht, wem es gehören könnte.«
Am anderen Tage, wie es wiederkam, zeigte es der Fremde dem Vater. Der sah aber nicht, und die Mutter und die Kinder, alle sahen sie auch nichts. Nun stand der Fremde auf, ging zur Kammertüre, öffnete sie ein wenig und schaute hinein. Da sah er das Kind auf der Erde sitzen und emsig mit den Fingern in den Dielenritzen graben und wühlen. Wie es aber den Fremden bemerkte, da verschwand es. Nun erzählte er, was er gesehen hatte, und beschrieb das Kind genau, und da erkannte es die Mutter und sagte, »Ach, das ist mein liebes Kind, das vor 4 Wochen gestorben ist.« Und sie brachen die Dielen auf und fanden 2 Heller. Die hatte einmal das Kind von der Mutter erhalten, um sie einem armen Manne zu geben. Es hatte aber gedacht, dafür kannst du dir einen Zwieback kaufen, die Heller behalten und in die Dielenritzen versteckt. und da hatte es im Grabe keine Ruhe gehabt und war alle Mittage gekommen, um nach den Hellern zu suchen. Die Eltern gaben darauf das Geld einem Armen, und nachher ist das Kind nicht wieder gesehen worden. Hans Dumm. Es war ein König, der lebte mit seiner Tochter, die sein einziges Kind war, vergnügt. Auf einmal aber brachte die Prinzessin ein Kind zur Welt, und niemand wusste, wer der Vater war. Der König wusste lange nicht, was er anfangen sollte, aber am Ende befahl er, die Prinzessin solle mit dem Kind in die Kirche gehen, da sollte ihm eine Zitrone in die Hand gegeben werden. Und wem es die reiche, solle der Vater des Kindes und Gemahl der Prinzessin sein. Das geschah nun, doch war der Befehl gegeben, dass niemand als schöne Leute in die Kirche sollten eingelassen werden. Es war aber in der Stadt ein kleiner, schiefer und buckelichter Bursch, der nicht recht klug war und darum der Hans Dumm hieß. Der drängte sich ungesehen zwischen den anderen auch in die Kirche, und wie das Kind die Zitrone austeilen sollte, so reichte sie es dem Hans Dumm. Die Prinzessin war erschrocken, der König war so aufgebracht, dass er sie und das Kind mit dem Hans Dumm in eine Tonne stecken und aufs Meer setzen ließ. Die Tonne schwamm bald fort, und wie sie allein auf dem Meere waren, klagte die Prinzessin und sagte: »Du garstiger, buckelichter, naseweiser Bub, du bist an meinem Unglück schuld. Was hast du dich in die Kirche gedrängt? Das Kind ging dich nichts an.«
»Oh ja«, sagte Hans Dumm, »das ging mich wohl etwas an, denn ich habe es einmal gewünscht, dass du ein Kind bekämst, und was ich wünsche, das trifft ein.«
»Tja, wenn das wahr ist, so wünsch uns doch was zu essen hierher.«
»Das kann ich auch«, sagte Hans Dumm,
wünschte sich aber eine Schüssel recht voller Kartoffeln. Die Prinzessin hätte gerne etwas Besseres gehabt, aber weil sie so hungrig war, half sie ihm, die Kartoffeln zu essen.
Nachdem sie satt waren, sagte Hans Dumm: »Nun will ich uns ein schönes Schiff wünschen.«
Und kaum hatte er das gesagt, so saßen sie in einem prächtigen Schiff, darin war alles zum Überfluss, was man nur verlangen konnte. Der Steuermann fuhr gerade ans Land, und als sie ausstiegen, sagte Hans Dumm:
»Nun soll ein Schloss dort stehen.«
Und da stand ein prächtiges Schloss, und Diener in Goldkleidern kamen und führten die Prinzessin und das Kind hinein, und als sie mitten in dem Saal waren, sagte Hans Dumm:
»Nun wünsche ich, dass ich ein junger und kluger Prinz werde.«
Und da verlor sich sein Buckel, und er war schön und gerad und freundlich, und er gefiel der Prinzessin und ward ihr Gemahl. So lebten sie lange Zeit vergnügt. Da ritt einmal der alte König aus, verirrte sich und kam zu dem Schloss. Er verwunderte sich darüber, weil er es noch nie gesehen hatte und auch nicht kannte. Die Prinzessin erkannte gleich ihren Vater, er aber erkannte sie nicht. Er dachte auch, sie sei schon längst im Meer ertrunken. Sie bewirtete ihn prächtig, und als er wieder nach Hause wollte, steckte sie ihm heimlich einen goldenen Becher in die Tasche. Nachdem er aber fortgeritten war, schickte sie ein paar Reiter nach, die mussten ihn anhalten und untersuchen, ob er den goldenen Becher nicht gestohlen, und wie sie ihn in seiner Tasche fanden, brachten sie ihn mit zurück. Er schwor der Prinzessin, er habe ihn nicht gestohlen und wisse nicht, wie er in seine Tasche gekommen sei. »Darum«, sagte sie, »muss man sich hüten, jemand gleich für schuldig zu halten«, und gab sich als seine Tochter zu erkennen. Da freute sich der König, und sie lebten vergnügt zusammen, und nach seinem Tod ward Hans Dumm der König. Prinz Schwan. Es war ein Mädchen mitten in einem großen Wald. Da kam ein Schwan auf es zugegangen, der hatte einen Knaul Garn und sprach zu ihm:
Ich bin kein Schwan, sondern ein verzauberter Prinz, aber du kannst mich erlösen, wenn du den Knaulgarn abwickelst, an dem ich fortfliege. Doch hüte dich, dass du den Faden nicht entzwei brichst, sonst komme ich nicht bis in mein Königreich und werde nicht erlöst. Wickelst du aber den Knaul ganz ab, dann bist du meine Braut. Das Mädchen nahm den Knaul, und der Schwan stieg auf in die Luft, und das Garn wickelte sich leichtlich ab. Es wickelte und wickelte den ganzen Tag. Und am Abend war schon das Ende des Fadens zu sehen, da blieb er unglücklicherweise an einem Dornenstrauch hängen und brach ab. Das Mädchen war sehr betrübt und weinte. Es wollte auch Nacht werden. Der Wind ging so laut in dem Wald, dass ihm Angst ward, und es anfing zu laufen, was es nur konnte. Und als es lang gelaufen war, sah es ein kleines Licht. Darauf eilte es zu und fand ein Haus und klopfte an. Ein altes Mütterchen kam heraus. Das verwunderte sich, wie es sah, dass ein Mädchen vor der Türe war.
»Ei, mein Kind, wo kommst du so spät her?«
»Gib mir doch heute Nacht eine Herberg«, sprach es. »Ich hab mich in dem Wald verirrt, auch ein wenig Brot zu essen.«
»Das ist ein schweres Ding«, sagte die Alte. »Ich geb dir's gern, aber mein Mann ist ein Menschenfresser. Wenn er dich findet, so frisst er dich auf. Da ist keine Gnade.«
»Doch wenn du draußen bleibst, fressen dich die wilden Tiere.
Ich will sehen, ob ich dir durchhelfen kann.«
Da ließ sie es herein und gab ihm ein wenig Brot zu essen und versteckte es dann unter das Bett. Der Menschenfresser aber kam allemal vor Mitternacht, wenn die Sonne ganz untergegangen ist, nach Haus und ging morgens, ehe sie aufsteigt, wieder fort. Es dauerte nicht lang, so kam er herein.
»Ich wittre Menschenfleisch«, sprach er und suchte in der Stube.
Endlich griff er auch unter das Bett und zog das Mädchen hervor.
»Das ist noch ein guter Bissen!«
Die Frau aber bat und bat, bis er versprach, die Nacht über es noch leben zu lassen und morgen erst zum Frühstück zu essen. Vor Sonnenaufgang aber weckte die Alte das Mädchen.
»Eil dich, dass du fortkommst, ehe mein Mann aufwacht. Da schenk ich dir ein goldenes Spinnrädchen, das halt in Ehren. Es heißt Sonne.«
Das Mädchen ging fort und kam abends an ein Haus. Da war alles wie am vorigen Abend. Und die zweite Alte gab ihm beim Abschied eine goldene Spindel und sprach,
»Ich heiße Mond.«
Und am dritten Abend kam es an ein drittes Haus, da schenkte ihm die Alte einen goldenen Haspel und sagte,
»Ich heiße Stern.«
Und der Prinz Schwan, obgleich der Faden noch nicht ganz abgewickelt war, war doch schon so weit, dass er in sein Reich gelangen konnte. Dort ist er König und hat sich schon verheiratet und wohnt in großer Herrlichkeit auf dem Glasberg.
»Du wirst heute Abend hinkommen, aber ein Drache und ein Löwe liegen davor und bewahren ihn, darum nimm das Brot und den Speck und besänftige sie damit.«
Und so geschah es auch. Das Mädchen warf den Ungeheuern das Brot und den Speck in den Rachen, da ließen sie es durch. Und es kam bis an das Schlosstor. Aber in das Schloss selber ließen es die Wächter nicht herein. Da setzte es sich vor das Tor und fing an, auf seinem goldenen Rädchen zu spinnen. Die Königin sah von oben zu, ihr gefiel das schöne Rädchen, und sie kam herunter und wollte es haben. Das Mädchen sagte, sie solle es haben, wenn sie erlauben wollte, dass es eine Nacht neben dem Schlafzimmer des Königs zubrächte. Die Königin sagte es zu, und das Mädchen ward hinaufgeführt. Aber in der Stube gesprochen, da konnte man alles in dem Schlafzimmer hören. Und wie es nun Nacht ward und der König im Bette lag, sang es,
»Denkt der König Schwan noch an seine versprochene Braut Julian? Die ist gegangen durch Sonne, Mond und Stern, durch Löwen und durch Drachen. Will der König Schwan denn gar nicht erwachen?«
»Ah,
aber der König hörte es nicht, denn die listige Königin hatte sich vor dem Mädchen gefürchtet und ihm einen Schlaftrunk gegeben. Da schlief er so fest und hätte das Mädchen nicht gehört, und wenn es vor ihm gestanden hätte. Am Morgen war alles verloren, und es musste wieder vor das Tor. Da setzte es sich hin und spann mit seiner Spindel. Die gefiel der Königin auch, und es gab sie unter derselben Bedingung weg, dass es eine Nacht neben des Königs Schlafzimmer zubringen dürfe. Da sang es wieder,
»Denkt der König Schwan nicht an seine versprochene Braut Julian? Die ist gegangen durch Sonne, Mond und Stern, durch Löwen und durch Drachen. Will der König Schwan denn gar nicht erwachen?«
Der König aber schlief wieder fest von einem Schlaftrunk, und das Mädchen hatte auch seine Spindel verloren. Da setzte es sich am dritten Morgen mit seinem goldenen Haspel vor das Tor und haspelte. Die Königin wollte auch die Kostbarkeit haben und versprach dem Mädchen, es sollte dafür noch eine Nacht neben dem Schlafzimmer bleiben. Es hatte aber den Betrug gemerkt und bat den Diener des Königs, er möge diesen Abend heute ihm etwas anderes zu trinken geben. Da sang es noch einmal,
»Denkt der König Schwan nicht an seine versprochene Braut Julian? Die ist gegangen durch Sonne, Mond und Stern, durch Löwen und durch Drachen. Will der König Schwan denn gar nicht erwachen?«
Und da erwachte der König. Wie er ihre Stimme hörte, erkannte er sie und fragte die Königin, »Wenn man einen Schlüssel verloren hat und ihn wiederfindet, behält man dann den alten oder den neugemachten?« Die Königin sagte, »Ganz gewiss den alten.«
»Nun, dann kannst du meine Gemahlin nicht länger sein. Ich habe meine erste Braut wiedergefunden.«
Und da musste am anderen Morgen die Königin zu ihrem Vater wieder heimgehen. Und der König vermählte sich mit seiner rechten Braut, und die lebten so lang vergnügt, bis sie gestorben sind. Vom Schneider, der bald reich wurde. Ein armer Schneider ging einmal zur Winterszeit über das Feld und wollte seinen Bruder besuchen. Unterwegs fand er eine erfrorene Drossel, sprach zu sich selber,
»Was größer ist als eine Laus, das nimmt der Schneider mit nach Haus.«
Hob also die Drossel auf und steckte sie zu sich. Wie er an seines Bruders Haus kam, guckte er erst zum Fenster hinein, ob sie auch zu Hause wären, und da sah er einen dicken Pfaffen bei der Frau Schwägerin sitzen, vor einem Tisch, auf dem stand ein Braten und eine Flasche Wein. In dem klopfte es an die Haustüre, und der Mann wollte hinein. Da sah er, wie die Frau den Pfaffen geschwind in einen Kasten schließt, den Braten in den Ofen stellt und den Wein ins Bett schob. Nunmehr ging der Schneider selbst ins Haus und bewillkommte seinen Bruder und seine Schwägerin, setzte sich aber auf den Kasten nieder, darin der Pfaff steckte. Der Mann sprach,
»Frau, ich bin hungrig, hast du nichts zu essen?«
»Nein, es tut mir leid, es ist aber heute gar nichts im Haus.«
Der Schneider aber zog seine erfrorene Drossel heraus. Da sprach sein Bruder,
»Mein, was tust du mit der gefrorenen Drossel?«
»Ei, die ist viel Geld wert, die kann wahrsagen.«
»Nun, so lass sie einmal wahrsagen.«
Der Schneider hielt sie ans Ohr und sprach,
»Die Drossel sagt, es stünde eine Schüssel voll Braten im Ofen.«
Der Mann ging hin und fand den Braten.
»Was sagt die Drossel weiter?«
»Im Bett stecke eine Flasche Wein.«
Der fand auch den Wein. »Ha, ei, die Drossel mög ich haben. Die verkauf mir doch.«
»Hm, du kannst sie kriegen, wenn du mir den Kasten gibst, worauf ich sitze.«
Der Mann wollte gleich, die Frau aber sagte,
»Nein, das geht nicht, der Kasten ist mir gar zu lieb, den geb ich nicht weg.«
Der Mann aber sprach,
»Stell dich doch nicht so dumm, was nützt dir so ein alter Kasten?«
Und damit gab er dem Bruder den Kasten für den Vogel. Der Schneider nahm den Kasten auf einen Schubkarren und fuhr ihn fort. Unterwegs sprach er,
Ich nehme den Kasten und werf ihn ins Wasser. Ich nehme den Kasten und werf ihn ins Wasser.
Endlich regte sich der Pfaff inwendig und sagte, »Ihr wisst viel, was in dem Kasten ist. Lasst mich heraus. Ich will euch 50 Taler geben.«
»Na, dafür will ich es schon tun«,
ließ ihn heraus und ging mit dem Gelde heim. Die Leute wunderten sich, wo er das viele Geld her habe.
Er aber sprach, »Ich will euch sagen, die Felle stehen in so hohem Preis, da hab ich meine alte Kuh geschlachtet und fürs Fell so viel gelöst.«
Die Leute im Dorf wollten auch davon profitieren, waren her und schnitten allen ihren Ochsen, Kühen und Schafen die Hälse ab und trugen die Felle in die Stadt, wofür sie aber Blut wenig lösten, weil ihrer so viel auf einmal feilgeboten wurden. Da ärgerten sich die Bauern über den Schaden und warfen dem Schneider Dreck und anderes schlechtes Zeug vor seine Tür. Der aber tat alles in seinen Kasten, ging damit in die Stadt, in einen Gasthof und bat den Wirt, ob er ihm nicht den Kasten, worin die größten Kostbarkeiten wären, eine Zeit lang verwahren wolle, bei ihm wären sie nicht sicher. Der Wirt sagte recht gern und nahm den Kasten zu sich. Einige Zeit danach kam der Schneider, forderte ihn wieder zurück und machte ihn auf, um zu sehen, ob noch alles darin wäre. Wie er nun aber voller Dreck ist, so tobte er abscheulich, beschimpfte den Wirt und drohte ihn zu verklagen, so dass der Wirt, welcher Aufsehen scheute und für seinen Kredit fürchtete, ihm gern 100 Taler gab. Die Bauern ärgerten sich wieder, dass dem Schneider alles zum Profit ausschlug, was sie ihm Leides antaten, nahmen den Kasten, steckten ihn mit Gewalt hinein, setzten ihn aufs Wasser und ließen ihn fortfließen. Der Schneider schwieg eine Weile still, bis er eine Ecke fortgeflossen war. Dann rief er überlaut,
»Nein, tu's nicht, ich tu's nicht! Und wenn's die ganze Welt haben wollte!«
Das Geschrei hörte ein Schäfer und fragte,
»Was willst du denn nicht tun?«
»Ei«, sagte der Schneider, »da ist ein König, der hat die närrische Grille und besteht drauf, dass, wer in diesem Kasten den Strom hinuntergeschwommen kommt, seine einzige schöne Tochter heiraten soll, aber ich hab einmal meinen Kopf darauf gesetzt und tu's nicht, und wenn die ganze Welt es haben wollt.«
»Hört einmal, geht es nicht, dass sich ein anderer in den Kasten setzt und die Königstochter kriegt?«
»Oh ja, das geht auch.«
»So will ich mich an eure Stelle hineinsetzen.«
Und da stieg der Schneider aus und der Schäfer ein. Der Schneider machte den Kasten noch zu und der Schäfer ging bald unter. Der Schneider aber nahm die ganze Herde des Schäfers mit und trieb sie heim. Die Bauern aber wunderten sich sehr, wie das zugegangen, dass er wieder käme und obendrein die vielen Schafe hätte. Der Schneider sagte,
»Ich war untergesunken, tief, tief. Da fand ich auf dem Grund die ganze Herde und nahm sie mit heraus.«
Die Bauern wollten sich da auch Schafe holen und gingen miteinander hinaus ans Wasser. Den Tag war der Himmel ganz blau mit kleinen weißen Wolken. Da riefen sie,
»Wir sehen schon die Lämmer unten auf dem Grund.«
Da sprach der Schulz, »Ich will erst hinunter und mich umsehen, und wenn es gut ist, will ich euch rufen.«
Wie er nun hineinstürzte, rauschte es in dem Wasser, plump. Da meinten sie, er riefe ihnen zu, »Kommt!« und stürzten sich alle hinter ihm drein. Und da gehörte das ganze Dorf dem Schneider.
Vom Schreiner und Drechsler. Ein Schreiner und ein Drechsler sollten ihr Meisterstück machen. Da machte der Schreiner einen Tisch, der konnte von sich selbst schwimmen. Der Drechsler Flügel, mit denen man fliegen konnte. Und alle sagten, dass dem Schreiner sein Kunststück besser gelungen wäre, und der Drechsler nahm also seine Flügel, tat sie an und flog fort aus dem Land, von Morgen bis zum Abend in einem fort. In dem Land war ein junger Prinz,
Der sah ihn fliegen und bat ihn, er möchte ihm doch seine paar Flügel leihen, er wollte sie ihm gut lohnen. Der Prinz bekam also die Flügel und flog, bis er in ein anderes Reich kam. Da war ein Turm mit vielen Lichtern erleuchtet. Dabei senkte er sich nieder zur Erde, fragte nach der Ursache und hörte, dass hier die allerschönste Prinzessin der Welt wohne. Nun wurde er höchst neugierig, und als es Abend wurde, flog er in ein offenes Fenster hinein. Wie sie aber nicht lange Zeit beisammen waren, wurde die Sache verraten, und der Prinz samt der Prinzessin sollten auf dem Scheiterhaufen sterben. Der Prinz nahm indessen seine Flügel mit hinauf, und als die Flamme schon zu ihnen heraufschlug, band er sich die Flügel um und entfloh mit der Prinzessin bis in sein Vaterland. Da ließ er sich nieder, und weil jeder Mann über seine Abwesenheit betrübt war, so gab er sich zu erkennen und wurde zum König gewählt. Nach einiger Zeit aber ließ der Vater der entführten Prinzessin bekannt machen, dass derjenige das halbe Königreich bekommen sollte, der ihm seine Tochter wiederbringe. Dies erfährt der Prinz, rüstet ein Heer aus und bringt die Prinzessin selbst ihrem Vater zu, den er zwingt, ihm sein Versprechen zu erfüllen. Vom Tode des Hühnchens. Auf eine Zeit ging das Hühnchen mit dem Hähnchen in den Nussberg, und sie machten miteinander etwas aus, wer einen Nusskern fände, sollte ihn mit dem anderen teilen. Nun fand das Hühnchen eine große Nuss, sagte aber nichts davon und wollte den Kern alleine essen. Der Kern aber war so dick, dass es ihn nicht hinunterschlucken konnte, und er ihm im Hals stecken blieb, dass ihm Angst wurde, es müsste ersticken. Da schrie das Hühnchen,
»Hähnchen, ich bitte dich, lauf, was du kannst, und hol mir Wasser, sonst ersticke ich.«
Das Hähnchen lief, was es konnte, zum Brunnen und sprach,
»Brunnen, du sollst mir Wasser geben. Das Hühnchen liegt auf dem Nussberg, hat einen großen Nusskern geschluckt und will ersticken.«
Der Brunnen antwortete,
»Lauf erst hin zur Braut und lass dir rote Seide geben.«
Das Hähnchen lief zur Braut.
»Braut, Braut, du sollst mir rote Seide geben. Rote Seide will ich dem Brunnen geben. Der Brunnen soll mir Wasser geben. Das Wasser will ich dem Hühnchen bringen. Das liegt auf dem Nussberg, hat einen großen Nusskern geschluckt und will daran ersticken.«
Die Braut antwortete,
»Lauf erst und hol mir mein Kränzlein, das blieb an einer Weide hängen.«
Da lief das Hähnchen zur Weide und zog das Kränzlein von dem Ast und brachte es der Braut, und die Braut gab ihm rote Seide dafür. Die brachte es dem Brunnen, der gab ihm Wasser dafür. Da brachte das Hähnchen das Wasser zum Hühnchen, aber wie es hinkam, war dieweil das Hühnchen erstickt und lag tot da und regte sich nicht. Da war das Hähnchen so traurig, dass es laut schrie, und kamen alle Tiere und beklagten das Hühnchen. Und sechs Mäuse bauten einen kleinen Wagen, das Hühnchen darin zum Grabe zu fahren, und als der Wagen fertig war, spannten sie sich davor, und das Hähnchen fuhr. Auf dem Wege aber kam der Fuchs.
»Wo willst du hin, Hähnchen?«
»Ich will mein Hühnchen begraben.«
»Darf ich mitfahren?«
»Ja, aber setz dich hinten auf den Wagen. Vorn können's meine Pferdchen nicht vertragen.«
Da setzte sich der Fuchs hinten auf, dann der Wolf, der Bär, der Hirsch, der Löwe und alle Tiere in dem Wald. So ging die Fahrt fort, da kamen sie an einen Bach.
»Wie sollen wir nun hinüber?« sagte das Hähnchen.
Da lag ein Strohhalm am Bach, der sagte,
»Ich will mich quer drüber legen, so könnt ihr über mich fahren.«
Wie aber die sechs Mäuse auf die Brücke kamen, rutschte der Strohhalm und fiel ins Wasser. Und die sechs Mäuse fielen alle hinein und ertranken. Da ging die Not von neuem an und kam eine Kohle und sagte,
»Ich bin groß genug, ich will mich doch überlegen und ihr sollt über mich fahren.«
Die Kohle legte sich auch an das Wasser, aber sie berührte es unglücklicherweise ein wenig, und da zischte sie, verlöschte und war auch tot. Wie das ein Stein sah, erbarmte er sich und wollte dem Hähnchen helfen und legte sich über das Wasser. Da zog nun das Hähnchen den Wagen selber. Wie es ihn aber bald drüber hatte und war mit dem toten Hühnchen auf dem Land und wollte die anderen, die hinten aufsaßen, auch heranziehen, da waren ihre zu viel geworden. Der Wagen fiel zurück. Und alles fiel miteinander in das Wasser und ertrank. Da war das Hähnchen noch allein mit dem toten Hühnchen und grub in ein Grab und legte es hinein und machte einen Hügel darüber, auf den setzte es sich und grämte sich so lang, bis es auch starb. Und da war alles tot.
Der Löwe und der Frosch. Es war ein König und eine Königin. Die hatten einen Sohn und eine Tochter, die hatten sich herzlich lieb. Der Prinz ging oft auf die Jagd und blieb manchmal lange Zeit draußen im Wald. Einmal aber kam er gar nicht wieder. Darüber weinte seine Schwester sich fast blind. Und endlich, wie sie es nicht länger aushalten konnte, ging sie fort in den Wald und wollte ihren Bruder suchen. Als sie nun lange Wege gegangen war, konnte sie vor Müdigkeit nicht weiter, und wie sie sich umsah, da stand ein Löwe neben ihr. Der tat ganz freundlich und sah so gut aus. Da setzte sie sich auf seinen Rücken, und der Löwe trug sie fort und streichelte sie immer mit seinem Schwanze und kühlte ihr die Backen. Als er nun ein gut Stück fortgelaufen war, kam sie vor eine Höhle. Da trug sie der Löwe hinein, und sie fürchtete sich nicht und wollte auch nicht herabspringen, weil der Löwe so freundlich war. Also ging's durch die Höhle, die immer dunkler war und endlich ganz stockfinster. Und als das ein Weilchen gedauert hatte, kam sie wieder an das Tageslicht in einen wunderschönen Garten. Da war alles so frisch und glänzte in der Sonne und mittendrin stand ein prächtiger Palast. Wie sie ans Tor kam, hielt der Löwe an, und die Prinzessin stieg von seinem Rücken herunter. Da fing der Löwe an zu sprechen und sagte, »In dem schönen Haus sollst du wohnen und mir dienen, und wenn du alles erfüllst, was ich fordere, so wirst du deinen Bruder wiedersehen.« Da diente die Prinzessin dem Löwen und gehorchte ihm in allen Stücken. Einmal ging sie in dem Garten spazieren. Darin war es so schön, und doch war sie traurig, weil sie so allein und von der Welt verlassen war. Wie sie so auf und ab ging, ward sie einen Teich gewahr, und auf der Mitte des Teichs war eine kleine Insel mit einem Zelt. Da sah sie, dass unter dem Zelt ein grasgrüner Laubfrosch saß und hatte ein Rosenblatt auf dem Kopf statt einer Haube. Der Frosch guckte sie an und sprach,
»Warum bist du so traurig?«
»Ach«, sagte sie, »warum sollte ich nicht traurig sein?« und klagte ihm da recht ihre Not. Da sprach der Frosch ganz freundlich,
»Wenn du was brauchst, so komm nur zu mir, so will ich dir mit Rat und Tat zur Hand gehen.«
»Wie soll ich dir das aber vergelten?«
»Du brauchst mir nichts zu vergelten«, sprach der Quackfrosch. »Bring mir nur alle Tage ein frisches Rosenblatt zur Haube.«
Da ging nun die Prinzessin wieder zurück und war ein bisschen getröstet. Und so oft der Löwe etwas verlangte, lief sie zum Teich, und da sprang der Frosch herüber und hinüber und hatte ihr bald herbeigeschafft, was sie brauchte. Auf eine Zeit sagte der Löwe,
»Heut Abend esse ich gerne eine Mückenpastete, sie muss aber gut zubereitet sein.«
Da dachte die Prinzessin,
»Ach, wie soll ich die herbeischaffen? Das ist mir ganz unmöglich«,
lief hinaus und klagte es ihrem Frosch. Der Frosch aber sprach,
»Mach dir keine Sorgen, eine Mückenpastete will ich schon herbeischaffen.«
Darauf setzte er sich hin,
sperrte rechts und links das Maul auf, schnappte zu und fing Mücken, so viel er nur brauchte. Darauf hüpfte er hin und her, trug Holzspäne zusammen und blies ein Feuer an. Wie es brannte, knetete er die Pastete und setzte sie über die Kohlen. Und es währte keine 2 Stunden, so war sie fertig und so gut, als einer nur wünschen konnte. Da sprach er zu dem Mädchen,
»Die Pastete kriegst du aber nicht eher, als bis du mir versprichst, dem Löwen, sobald er eingeschlafen ist, den Kopf abzuschlagen mit einem Schwert, das hinter seinem Lager verborgen ist.«
»Nein«, sagte sie, »das tue ich nicht. Der Löwe ist doch immer gut gegen mich gewesen.«
Da sprach der Frosch, »Wenn du das nicht tust, wirst du nimmermehr deinen Bruder wiedersehen, und dem Löwen selber tust du auch kein Leid damit an.«
Da fasste sie Mut, nahm die Pastete und brachte sie dem Löwen.
»Die sieht ja recht gut aus«, sagte der Löwe,
schnupperte daran und fing gleich an einzubeißen, aß sie auch ganz auf. Wie er nun fertig war, fühlte er seine Müdigkeit und wollte ein wenig schlafen. Also sprach er zur Prinzessin,
»Komm und setz dich neben mich und kraul mir ein bisschen hinter den Ohren, bis ich eingeschlafen bin.«
Da setzte sie sich neben ihn, kraulte ihn mit der linken und suchte mit der rechten nach dem Schwert, welches hinter seinem Bette lag. Wie er nun eingeschlafen ist, so zieht sie es hervor, drückt die Augen zu und haut mit einem Streich dem Löwen den Kopf ab. Wie sie aber wieder hinblickt, da war der Löwe verschwunden, und ihr lieber Bruder stand neben ihr, der küsste sie herzlich und sprach, »Du hast mich erlöst, denn ich war der Löwe und war verwünscht, es so lang zu bleiben, bis eine Mädchenhand aus Liebe zu mir dem Löwen den Kopf abhauen würde.« Darauf gingen sie miteinander in den Garten und wollten dem Frosch danken. Wie sie aber ankamen, sahen sie, wie er nach allen Seiten herumhüpfte und kleine Späne suchte und ein Feuer anmachte. Als es nun recht hell brannte, hüpfte er selber hinein, und da brennt's noch ein bisschen, und dann geht das Feuer aus. Und steht ein schönes Mädchen da. Das war auch verwünscht worden, und die Liebste des Prinzen. Da ziehen sie miteinander heim zu dem alten König und der Frau Königin, und wird eine große Hochzeit gehalten. Und wer dabei gewesen, der ist nicht hungrig nach Haus gegangen.
Der Fuchs und das Pferd. Es hatte ein Bauer ein treues Pferd, das war alt geworden und konnte keine Dienste mehr tun.
Da wollte ihm sein Herr nichts mehr zu fressen geben und sprach, »Brauchen kann ich dich freilich nicht mehr. Indes meine ich es gut mit dir. Zeigst du dich noch so stark, dass du mir einen Löwen hierher bringst, so will ich dich behalten. Jetzt aber mach dich fort aus meinem Stall.«
Und jagte es damit ins zweite Feld. Das Pferd war traurig und ging nach dem Wald zu, dort ein wenig Schutz vor dem Wetter zu suchen. Da begegnete ihm der Fuchs und sprach,
»Was hängst du so den Kopf und gehst so einsam herum?«
»Och«, antwortete das Pferd, »Geiz und Treue wohnen nicht beisammen in meinem Haus. Mein Herr hat vergessen, was ich ihm für Dienste in so vielen Jahren geleistet habe, und weil ich nicht recht mehr ackern kann, will er kein Futter mehr geben und hat mich fortgejagt.«
»Ohne allen Trost?« fragte der Fuchs.
»Der Trost war schlecht. Er hat gesagt, wenn ich noch so stark wäre, dass ich ihm einen Löwen brächte, wollte er mich behalten. Aber er weiß wohl, dass ich das nicht vermag.«
Der Fuchs sprach,
»Da will ich dir helfen. Leg dich nur hin, strecke dich aus und rege dich nicht, als wärst du tot.«
Das Pferd tat, was der Fuchs verlangte. Der Fuchs aber ging zum Löwen, der seine Höhle nicht weit davon hatte, und sprach,
»Da draußen liegt ein totes Pferd. Komm doch mit hinaus, da kannst du eine fette Mahlzeit halten.«
Der Löwe ging mit, und wie sie bei dem Pferd standen, sprach der Fuchs:
»Hier hast du's doch nicht nach deiner Gemächlichkeit. Weißt du was? Ich will's mit dem Schweif an dich binden. So kannst du's in deine Höhle ziehen und in aller Ruhe verzehren.«
Dem Löwen gefiel der Rat. Er stellte sich hin, und damit ihm der Fuchs das Pferd festknüpfen konnte, hielt er ganz still. Der Fuchs aber band mit des Pferdes Schweif dem Löwen die Beine zusammen und drehte und schnürte alles so wohl und stark, dass es mit keiner Kraft zu zerreißen war. Als er nun sein Werk vollendet hatte, klopfte er dem Pferd auf die Schulter und sprach: »Zieh, Schimmel, zieh!« Da sprang das Pferd mit einmal auf und zog den Löwen mit sich fort. Der Löwe fing an zu brüllen, dass die Vögel in dem ganzen Wald vor Schrecken aufflogen, aber das Pferd ließ ihn brüllen, zog und schleppte ihn über das Feld vor seines Herrn Tür. Wie der Herr das sah, besann er sich eines Besseren und sprach zu dem Pferd: »Du sollst bei mir bleiben und es gut haben«, und gab ihm satt zu essen, bis es starb.
Die Rübe. Es waren einmal zwei Brüder, die dienten beide als Soldaten, und war der eine reich, der andere arm. Da wollte der Arme sich aus seiner Not helfen, zog den Soldatenrock aus und ward ein Bauer. Also grub und hackte er sein Stückchen Acker und säte Rübsam. Der Same ging auf, und es wuchs da eine Rübe, die ward groß und stark und zusehends dicker und wollte gar nicht aufhören zu wachsen, so daß sie eine Fürstin aller Rüben heißen konnte, denn nimmer ward so eine gesehen und wird auch nimmer wieder gesehen werden. Zuletzt war sie so groß, daß sie allein einen ganzen Wagen anfüllte und zwei Ochsen daran ziehen mussten, und der Bauer wußte nicht, was er damit anfangen sollte und ob sein Glück oder sein Unglück wäre. Endlich dachte er: »Verkaufst du sie? Was wirst du Großes dafür bekommen? Und willst du sie selber essen, so tun die kleinen Rüben denselben Dienst. Am besten ist, du bringst sie dem König und machst ihm eine Verehrung damit.« Also lud er sie auf den Wagen, spannte zwei Ochsen vor, brachte sie an den Hof und schenkte sie dem König. »Hm, was ist das für ein seltsam Ding?« sagte der König. »Mir ist viel Wunderliches vor die Augen gekommen, aber so ein Ungetüm noch nicht. Aus was für Samen mag die gewachsen sein? Oder dir gerät's allein, und du bist ein Glückskind?« »Ach nein«, sagte der Bauer, »ein Glückskind bin ich nicht. Ich bin ein armer Soldat, der, weil er sich nicht mehr nähren konnte, den Soldatenrock an den Nagel hing und das Land baute. Ich habe noch einen Bruder, der ist reich, und euch, Herr König, auch wohl bekannt. Ich aber, weil ich nichts habe, bin von aller Welt vergessen.« Da empfand der König Mitleid mit ihm und sprach: »Deiner Armut sollst du überhoben und so von mir beschenkt werden, dass du wohl deinem reichen Bruder gleichkommst.« Da schenkte er ihm eine Menge Gold, Äcker, Wiesen und Herden, und machte ihn steinreich, so daß des anderen Bruders Reichtum gar nicht konnte damit verglichen werden. Als dieser hörte, was sein Bruder mit einer einzigen Rübe erworben hatte, da beneidete er ihn und sann hin und her, wie er sich auch ein solches Glück zuwenden könnte. Er wollt's aber noch viel gescheiter anfangen, nahm Gold und Pferde und brachte sie dem König und meinte nicht anders, der würde ihm ein viel größeres Gegengeschenk machen. Denn hätte sein Bruder so viel für eine Rübe bekommen, was würde es ihm für so viele schöne Dinge nicht alles tragen? Der König nahm das Geschenk und sagte, er wüsste ihm nichts wiederzugeben, das seltener und besser wäre als die große Rübe. Also mußte der Reiche seines Bruders Rübe auf einen Wagen legen und nach Hause fahren lassen. Daheim wußte er nicht, an wem er seinen Zorn und Ärger auslassen sollte, bis ihm böse Gedanken kamen, und er beschloss, seinen Bruder zu töten. Er gewann Mörder,
Die mussten sich in einen Hinterhalt stellen, und darauf ging er zu seinem Bruder und sprach,
»Lieber Bruder, ich weiß einen heimlichen Schatz, den wollen wir miteinander heben und teilen.«
Der andere ließ sich's auch gefallen und ging ohne Arg mit. Als sie aber hinauskamen, stürzten die Mörder über ihn her, banden ihn und wollten ihn an einen Baum hängen. Indem sie eben darüber waren, erscholl aus der Ferne lauter Gesang und Hufschlag, dass ihnen der Schrecken in den Leib fuhr und sie über Hals und Kopf ihren Gefangenen in den Sack steckten, am Ast hinaufwandten und die Flucht ergriffen. Er arbeitete oben, bis er ein Loch im Sack hatte, wodurch er den Kopf stecken konnte. Wer aber des Weges kam, war nichts als ein fahrender Schüler, ein junger Geselle, der fröhlich sein Lied singt, durch den Wald auf der Straße daherritt. Wie der oben nun merkte, dass einer unten an ihm vorbeiging, rief er, »Sei mir gegrüßt zu guter Stunde!« Der Schüler guckte sich überall um, wusste nicht, wo die Stimme herschallte, und sprach endlich,
»Wer ruft mir?«
Da antwortete aus dem Wipfel, »Erhebe deine Augen, ich sitze hier oben im Sack der Weisheit. In kurzer Zeit habe ich große Dinge gelernt, dagegen sind alle Schulen ein Wind. Um ein weniges, so werde ich ausgelernt haben, herabsteigen und weiser sein als alle Menschen. Ich verstehe die Gestirne und Himmelszeichen, das Wehen aller Winde, den Sand im Meer, Heilung der Krankheit, die Kräfte der Kräuter, Vögel und Steine. Wärst du einmal darin, so würdest du fühlen, was für Herrlichkeit aus dem Sack der Weisheit fließt.« Der Schüler, wie er das alles hörte, erstaunte und sprach,
»Gesegnet sei die Stunde, wo ich dich gefunden habe. Könnte ich nicht auch ein wenig in den Sack kommen?«
Oben der antwortete, als tät er's nicht gerne. »Och, eine kleine Weile will ich dich wohl hineinlassen für Lohn und gute Worte. Aber du musst noch eine Stunde warten, es ist ein Stück übrig, das ich erst lernen muss.« Als der Schüler ein wenig gewartet hatte, war ihm die Zeit zu lang, und er bat, dass er doch möchte hineingelassen werden, sein Durst nach Weisheit wäre gar zu groß. Da stellte sich der oben, als gäbe er endlich nach, und sprach, »Damit ich aus dem Haus der Weisheit heraus kann, musst du den Sack am Strick herunterlassen, so sollst du eingehen.« Also ließ der Schüler ihn herunter, band den Sack auf und befreite ihn, dann rief er selber, »Nun zieh mich recht geschwind hinauf«, und wollte gerade stehend in den Sack einschreiten.
»Halt«, sagte der andere, »so geht's nicht an«,
packte ihn beim Kopf, steckte ihn umgekehrt in den Sack, schnürte zu und zog den Jünger der Weisheit am Strick baumwärts. Dann schwängelte er ihn in der Luft und sprach,
»Wie steht's, mein lieber Geselle? Siehe, schon fühlst du, dass dir die Weisheit kommt und machst gute Erfahrung. Sitze also fein ruhig, bis du klüger wirst.«
Damit stieg er auf des Schülers Pferd, ritt fort, schickte aber nach einer Stunde jemand, der ihn wieder herablassen musste. Der Hahnbalken. Es war einmal ein Zauberer, der stand mitten in einer großen Menge Volks und vollbrachte seine Wunderdinge. Da ließ er auch einen Hahn einherschreiten, der hob einen schweren Balken und trug ihn, als wäre er federleicht. Nun war aber ein Mädchen, das hatte eben ein vierblättriges Kleeblatt gefunden und war dadurch klug geworden, so dass kein Blendwerk vor ihm bestehen konnte, und sie sah, dass der Balken nichts war als ein Strohhalm. Da rief es,
»Ihr Leute, seht ihr nicht, das ist ein bloßer Strohhalm und kein Balken, was der Hahn da trägt.«
Alsbald verschwand der Zauberer. Und die Leute sahen, was es war, und jagten den Hexenmeister mit Schimpf und Schande fort. Er aber, voll innerlichen Zornes, sprach,
»Ich will mich schon rächen!«
Nach einiger Zeit hielt das Mädchen Hochzeit, war geputzt und ging in einem großen Zug über das Feld nach dem Ort, wo die Kirche stand. Auf einmal kamen sie an einen stark angeschwollenen Bach und war keine Brücke und kein Steg, darüber zu gehen. Da war die Braut flink, hob ihre Kleider auf und wollte durchwarten. Wie sie nun eben im Wasser steht, ruft ein Mann, und das war der Zauberer, neben ihr ganz spöttisch:
»Ei, wo hast du denn deine Augen, dass du das für ein Wasser hältst?«
Da gingen ihr die Augen auf, und sie sah, dass sie mit ihren aufgehobenen Kleidern mitten in einem blaublühenden Flachsfeld stand. Da sahen es die Leute auch allesamt und jagten sie mit Schimpf und Gelächter hinfort.
Die heilige Frau Kummernis. Es war einmal eine fromme Jungfrau, die gelobte Gott nicht zu heiraten und war wunderschön, so dass es ihr Vater nicht zugeben und sie gern zur Ehe zwingen wollte. In dieser Not flehte sie Gott an, dass er ihr einen Bart wachsen lassen sollte, welches also gleich auch geschah. Aber der König ergrimmte und ließ sie ans Kreuz schlagen, und da ward sie eine Heilige. Nun geschah es, dass ein gar armer Spielmann in die Kirche kam, wo ihr Bildnis stand, kniete davor nieder. Da freute es die Heilige, dass dieser zuerst ihre Unschuld anerkannte, und das Bild, das mit güldenen Pantoffeln angetan war, ließ einen davon los und herunterfallen, damit er dem Pilgrim zugute käme. Der neigte sich dankbar und nahm die Gabe. Bald aber wurde der Goldschuh in der Kirche vermisst und geschah allenthalben Frage, bis er zuletzt bei dem armen Geigerlein gefunden, auch es als ein böser Dieb verdammt und ausgeführt wurde, um zu hängen. Unterwegs aber ging der Zug an dem Gotteshaus vorbei, wo die Bildsäule stand, begehrte der Spielmann hineingehen zu dürfen, dass er zu guter Letzt Abschied nähme mit seinem Geiglein und seiner Guttäterin, die Not seines Herzens klagen könnte. Dies wurde ihm nun erlaubt. Kaum aber hatte er den ersten Strich getan, siehe, so ließ das Bild auch den anderen güldenen Pantoffel herabfallen und zeigte damit, dass er des Diebstahls unschuldig wäre. Also wurde der Geiger der Eisen und Bande ledig, zog vergnügt seiner Straßen, und die heilige Jungfrau hieß Kummernis. Das Hirtenbüblein. Es war einmal ein Hirtenbübchen, das war wegen seiner weisen Antworten, die es auf alle Fragen gab, weit und breit berühmt. Der König des Landes hörte auch davon, glaubte es nicht und ließ das Bübchen kommen. Da sprach er zu ihm: »Kannst du mir auf 3 Fragen, die ich dir vorlegen will, Antwort geben? So will ich dich ansehen wie mein eigenes Kind, und du sollst bei mir in meinem königlichen Schlosse wohnen.« Sprach das Büblein: »Wie lauten die 3 Fragen?« Der König sagte: »Die erste lautet: Wie viel Tropfen Wasser sind in dem Weltmeer?« Das Hirtenbüblein antwortete: »Herr König, lasst alle Flüsse auf der Erde verstopfen, damit kein Tröpflein mehr daraus ins Meer läuft, das ich nicht erst gezählt habe, so will ich euch sagen, wie viel Tropfen im Meere sind.« Sprach der König: »Die andere Frage lautet: Wie viele Sterne stehen am Himmel?« Das Hirtenbübchen sagte: »Gebt mir einen großen Bogen weiß Papier.« Und dann machte es mit der Feder so viele feine Punkte darauf, dass sie kaum zu sehen und fast gar nicht zu zählen waren und einem die Augen verging, wenn man darauf blickte. Darauf sprach es: »So viele Sterne stehen am Himmel als ihr Punkte auf dem Papier. Zählt sie nur!« Aber niemand war dazu im Stand. Sprach der König: »Die 3. Frage lautet: Wie viele Sekunden hat die Ewigkeit?« Da sagte das Hirtenbüblein: »In Hinterpommern liegt der Demantberg. Der hat 1 Stunde in die Höhe, 1 Stunde in die Breite und 1 Stunde in die Tiefe. Dahin kommt alle 100 Jahre ein Vögelein und wetzt sein Schnäbelein daran, und wenn der ganze Berg abgewetzt ist, dann ist die 1. Sekunde von der Ewigkeit vorbei.«
Sprach der König: »Du hast die 3 Fragen aufgelöst wie ein Weiser und sollst fortan bei mir in meinem königlichen Schlosse wohnen. Und ich will dich ansehen
wie mein eigenes Kind.
Rohrdommel und Wiedehopf.
»Wo weidet ihr eure Herde am liebsten?« fragte einer einen alten Kuhhirten.
»Hier, Herr, wo das Gras nicht zu fett ist und nicht zu mager, es tut sonst kein Gut.«
»Warum nicht?«
fragte der Herr.
»Hört ihr dort von der Wiese her den dumpfen Ruf?«
antwortete der Hirt.
»Das ist der Rohrdommel, der war sonst ein Hirte, und der Wiedehopf war es auch. Ich will euch die Geschichte erzählen.«
Der Rohrdommel hütete seine Herde auf fetten grünen Wiesen, wo Blumen im Überfluss standen. Davon wurden seine Kühe mutig und wild. Der Wiedehopf aber trieb das Vieh auf dürre, hohe Berge, wo der Wind mit dem Sand spielt, und seine Kühe wurden mager und kamen nicht zu Kräften. Wenn es Abend war und die Hirten heimwärts trieben, konnte Rohrdommel seine Kühe nicht zusammenbringen, sie waren übermütig und sprangen ihm davon.
Er rief, »Bunte Kuh, herum!« Doch vergebens, sie hörten nicht auf seinen Ruf.
Wiedehopf aber konnte sein Vieh nicht auf die Beine bringen, so matt und kraftlos war es geworden.
»Upp, upp, upp«, schrie er, aber es half nicht, sie blieben auf dem Sande liegen. So geht's, wenn man kein Maß hält. Noch heute, wo sie keine Herde mehr hüten, schreit Rohrdommel, »Bunte Kuh, herum!« Und der Wiedehopf, »Upp, upp, upp!«
Das Unglück. Wenn das Unglück aufsucht, der mag sich aus einer Ecke in die andere verkriechen oder ins zweite Feld fliehen, es weiß ihn dennoch zu finden. Es war einmal ein Mann so arm geworden, dass er kein Scheit Holz mehr hatte, um das Feuer auf seinem Herde zu erhalten. Da ging er hinaus in den Wald und wollte einen Baum fällen, aber sie waren alle zu groß und zu stark. Er ging immer tiefer hinein, bis er einen fand, den er zu bezwingen dachte. Als er eben die Axt aufgehoben hatte, sah er aus dem Dickicht eine Schar Wölfe hervorbrechen und mit Geheul auf ihn eindringen. Er warf die Axt hin, floh und erreichte eine Brücke. Das tiefe Wasser aber hatte die Brücke unterwühlt, und in dem Augenblick, wo er darauf treten wollte, krachte sie und fiel zusammen. Was sollte er tun? Blieb er stehen und erwartete die Wölfe, so zerrissen sie ihn. Er wagte in der Not einen Sprung in das Wasser, aber da er nicht schwimmen konnte, sank er hinab. Ein paar Fischer, die an dem jenseitigen Ufer saßen, sahen den Mann ins Wasser stürzen, schwammen herbei und brachten ihn ans Land. Sie lehnten ihn an eine alte Mauer, damit er sich in der Sonne erwärmen und wieder zu Kräften kommen sollte. Als er aber aus der Ohnmacht erwachte, den Fischern danken und ihnen sein Schicksal erzählen wollte, fiel das Gemäuer über ihm zusammen und erschlug ihn. Die Stiefel von Büffelleder. Ein Soldat, der sich vor nichts fürchtet, kümmert sich auch um nichts. So einer hatte seinen Abschied erhalten, und da er nichts gelernt hatte und nichts verdienen konnte, so zog er umher und bat gute Leute um ein Almosen. Auf seinen Schultern hing ein alter Wettermantel, und ein paar Reiterstiefel von Büffelleder waren ihm auch noch geblieben. Eines Tages ging er, ohne auf Weg und Steg zu achten, immer ins Feld hinein und gelangte endlich in einen Wald. Er wusste nicht, wo er war, sah aber auf einem abgehauenen Baumstamm einen Mann sitzen, der gut gekleidet war und einen grünen Jägerrock trug. Der Soldat reichte ihm die Hand, ließ sich neben ihm auf das Gras nieder und streckte seine Beine aus.
»Ich sehe, du hast feine Stiefel an, die glänzend gewichst sind«, sagte er zu dem Jäger. »Wenn du aber herumziehen müsstest wie ich, so würden sie nicht lange halten. Schau die meinigen an, die sind von Büffelleder und haben schon lange gedient, gehen aber durch dick und dünn.«
Nach einer Weile stand der Soldat auf und sprach,
ich kann nicht länger bleiben, der Hunger treibt mich fort. Aber, Bruder Wichsstiefel, wo hinaus geht der Weg?«
»Ich weiß es selber nicht«, antwortete der Jäger. »Ich habe mich in dem Wald verirrt.«
»Tja, so geht's dir ja wie mir«, sprach der Soldat. »Gleich und gleich gesellt sich gern. Wir wollen beieinander bleiben und den Weg suchen.«
Der Jäger lächelte ein wenig, und sie gingen zusammen fort, immer weiter, bis die Nacht einbrach.
»Wir kommen aus dem Wald nicht heraus«, sprach der Soldat, »aber ich sehe dort in der Ferne ein Licht schimmern. Da wird's etwas zu essen geben.«
Sie fanden ein Steinhaus, klopften an die Türe und ein altes Weib öffnete.
»Wir suchen ein Nachtquartier«, sprach der Soldat, »und etwas Unterfutter für den Magen, denn der meinige ist so leer wie ein alter Tornister.«
»Hier könnt ihr nicht bleiben«, antwortete die Alte. »Das ist ein Räuberhaus, und ihr tut am klügsten, dass ihr euch fortmacht, bevor sie heimkommen, denn finden sie euch, so seid ihr verloren.«
»Ach, es wird so schlimm nicht sein«, antwortete der Soldat. »Ich habe seit 2 Tagen keinen Bissen genossen, und es ist mir einerlei, ob ich hier umkomme oder im Wald vor Hunger sterbe. Ich gehe herein.«
Der Jäger wollte nicht folgen, aber der Soldat zog ihn am Ärmel mit sich.
»Kommt, Bruderherz, es wird nicht gleich an den Kragen gehen.«
Die Alte hatte Mitleiden und sagte,
»Kriecht hinter den Ofen. Wenn Sie etwas übrig lassen und eingeschlafen sind, so will ich es euch zustecken.«
Kaum saßen sie in der Ecke, so kamen 12 Räuber hereingestürmt, setzten sich an den Tisch, der schon gedeckt war, und forderten mit Ungestüm das Essen. Die Alte trug einen großen Braten herein, und die Räuber ließen sich's wohl schmecken. Als der Geruch von der Speise dem Soldaten in die Nase stieg, sagte er zum Jäger,
»Ich halt's nicht länger aus, ich setze mich an den Tisch und esse mit.« »Du bringst uns ums Leben«, sprach der Jäger und hielt ihn am Arm.
Aber der Soldat fing laut an zu husten. Als die Räuber das hörten, warfen sie Messer und Gabel hin, sprangen auf und entdeckten die beiden hinter dem Ofen.
»Aha, ihr Herren«, riefen sie, »sitzt ihr in der Ecke? Was wollt ihr hier? Seid ihr als Kundschafter ausgeschickt? Wartet, ihr sollt an einem dürren Ast das Fliegen lernen.«
»Na, nur manierlich«, sprach der Soldat. »Mich hungert, gebt mir zu essen. Hernach könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt.«
Die Räuber stutzten, und der Anführer sprach,
»Ich sehe, du fürchtest dich nicht. Gut, Essen sollst du haben, aber hernach musst du sterben.«
»Das wird sich finden«, sagte der Soldat,
setzte sich an den Tisch und fing tapfer an, in den Braten einzuhauen.
»Bruder Wichsstiefel, komm und iss«, rief er dem Jäger zu. »Du wirst hungrig sein, so gut als ich, und einen besseren Braten kannst du zu Hause nicht haben.«
Aber der Jäger wollte nicht essen. Die Räuber sahen dem Soldaten mit Erstaunen zu und sagten,
»Der Kerl macht keine Umstände.«
Hernach sprach er,
»Das Essen wäre schon gut, nun schaff doch einen Trunk herbei.«
Der Anführer war in der Laune und ließ sich auch das noch zugefallen. Und er rief der Alten zu,
»Hol eine Flasche aus dem Keller, und zwar von dem Besten.«
Der Soldat zog den Propfen heraus, dass es knallte, ging mit der Flasche zu dem Jäger und sprach,
»Gib Acht, Bruder, du sollst ein blaues Wunder sehen. Jetzt will ich eine Gesundheit auf die ganze Sippschaft ausbringen.«
Dann schwenkte er die Flasche über den Köpfen der Räuber, rief,
»Ihr sollt alle leben, aber das Maul auf und die rechte Hand in die Höhe«,
und tat einen herzhaften Zug. Kaum waren die Worte heraus, so saßen sie alle bewegungslos, als wären sie von Stein, hatten das Maul offen und streckten den rechten Arm in die Höhe. Der Jäger sprach zu dem Soldaten,
»Ich sehe, du kannst noch andere Kunststücke, aber nun komm und lass uns heimgehen.«
»Ach, Bruderherz, das wäre zu früh abmarschiert. Wir haben den Feind geschlagen und wollen erst Beute machen.
Die sitzen da fest und sperren das Maul vor Verwunderung auf. Sie dürfen aber nicht sich zu rühren, bis ich es erlaube. Komm, iss und trink.«
Die Alte musste noch eine Flasche von dem Besten holen, und der Soldat stand nicht eher auf, als bis er wieder für 3 Tage gegessen hatte. Endlich, als der Tag kam, sagte er, »Nun ist Zeit, dass wir das Zelt abbrechen und damit wir einen kurzen Marsch machen. So soll die Alte uns den nächsten Weg nach der Stadt zeigen.« Als sie dort angelangt waren, ging er zu seinen alten Kameraden und sprach,
»Ich habe draußen im Wald ein Nest voll Galgenvögel aufgefunden. Kommt mit, wir wollen's ausheben.«
Der Soldat führte sie an und sprach zu dem Jäger,
»Du musst wieder mit zurück und zusehen, wie sie flattern, wenn wir sie an den Füßen packen.«
Er stellte die Mannschaft rings um die Räuber herum, dann nahm er die Flasche, trank einen Schluck, schwenkte sie über ihn her und rief,
»Ihr sollt alle leben!«
Augenblicklich hatten sie ihre Bewegung wieder, wurden aber niedergeworfen und an Händen und Füßen mit Stricken gebunden. Dann hieß der Soldat, wie auf Säcke, sie auf einen Wagen werfen und sagte,
»Fahrt sie nur gleich vor das Gefängnis!«
Der Jäger aber nahm einen von der Mannschaft beiseite und gab ihm noch eine Bestellung mit.
»Bruder Wichsstiefel«, sprach der Soldat, »wir haben den Feind glücklich überrumpelt und uns wohl genährt. Jetzt wollen wir als Nachzügler in aller Ruhe hinterher marschieren.«
Als sie sich der Stadt näherten, so sah der Soldat, wie sich eine Menge Menschen aus dem Stadttor drängten, lautes Freudengeschrei erhoben und grüne Zweige in die Luft schwangen. Dann sah er, dass die ganze Leibwache herangezogen kam.
»Was soll das heißen?« sprach er ganz verwundert zu dem Jäger. »Weißt du nicht«, antwortete der, »dass der König lange Zeit aus seinem Reich entfernt war. Heute kehrt er zurück, und da gehen ihm alle entgegen.« »Aber wo ist der König?« sprach der Soldat. »Ich sehe ihn nicht.« »Hier ist er«, antwortete der Jäger. »Ich bin der König und habe meine Ankunft melden lassen.«
Dann öffnete er seinen Jägerrock, dass man die königlichen Kleider sehen konnte. Der Soldat erschrak, fiel auf die Knie und bat ihn um Vergebung, dass er ihn in der Unwissenheit wie seinesgleichen behandelt und ihn mit solchem Namen angeredet habe. Der König aber reichte ihm die Hand und sprach,
»Du bist ein braver Soldat und hast mir das Leben gerettet. Du sollst keine Not mehr leiden, ich will schon für dich sorgen. Und wenn du einmal ein Stück guten Braten essen willst, so gut als in dem Räuberhaus, so komm nur in die königliche Küche. Willst du aber eine Gesundheit ausbringen, so sollst du erst bei mir Erlaubnis dazu holen.«
Das war unsere heutige Serie von wenig bekannten Märchen der Brüder Grimm. Wenn sie dir gefallen haben, lass mir gerne ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen hoch da. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder. Aber jetzt schlaf gut.